SWR 2 Forum.
Aufbruch ins Ungewisse. Ordnet sich der Nahe Osten neu? Am Mikrofon ist Martin Durm. Eins muss man ihm am Ende schon lassen. Im Nahen Osten hat Donald Trump einiges bewirkt. Staaten wie Bahrain, die Emirate, der Sudan machen gerade das, was sie jahrzehntelang strikt abgelehnt haben, nämlich Frieden mit Israel. Sogar eine Normalisierung mit Saudi-Arabien scheint sich da anzubahnen. Angeblich war Israels Ministerpräsident Netanyahu vor einigen Tagen mit dem Mossad-Chef gewissermaßen undercover beim saudischen Kronprinzen zu Besuch. Bedenkt man, wie totgesagt der nahöstliche Friedensprozess jahrelang war, könnte man diese rasante Entwicklung als sensationell bezeichnen. Es gibt aber auch Verlierer dieser Wüstendiplomatie. Das sind vor allem die Palästinenser und der Iran. Fragt sich also, ob der Nahe Osten dank Trump tatsächlich friedlicher geworden ist. Dem wollen wir nachgehen in diesem SWR2-Forum. Mit dabei Dr. Guido Steinberg. Er ist Islamwissenschaftler an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Professor Michael Wolfson, er ist Historiker an der Bundeswehr-Universität in München, und Carsten Kühntop, ARD-Korrespondent in Kairo. Herr Kühntop, inmitten östlicher Kriege und Bürgerkriege, mit einem Mal diese Friedenssignale, da haben Sie doch endlich mal was Positives zu berichten, oder?
Ja, sollte man denken. Ich war tatsächlich einigermaßen überrascht, als diese erste Nachricht damals kam, Abraham-Abkommen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel. Ich habe dann versucht, das im Hirn zu sortieren. Moment mal, was war denn da noch? Und dann fiel einem natürlich ein, es ist vielleicht nur insofern historisch, als dass es das erste Abkommen, die erste Vereinbarung dieser Art seit Jahrzehnten ist. Aber es sind Staaten, die nie Krieg gegeneinander geführt haben, die seit Jahren Kontakte gepflegt haben, Handelsbeziehungen auch gepflegt haben, in der Regel unter der Decke. Davon hat man sehr, sehr wenig mitbekommen. Ich finde es irgendwie logisch, dass solch eine Entwicklung dann eben auch weitergeschrieben wird, dass irgendwann so etwas an die Öffentlichkeit gebracht wird und formalisiert wird. Aber ich war und bin auch jetzt nicht der Meinung, dass das ein wichtiger Schritt in Richtung Frieden im Nahen Osten wäre.
Darüber werden wir ausführlich reden, Herr Kühntop. Nun ist ja Ägypten das größte Land der arabischen Welt. Es hat als erstes überhaupt Frieden mit Israel geschlossen, 1978, den legendären Frieden von Camp David. Wie kommt das in Kairo überhaupt an, wenn jetzt Golfaraber mit über 40 Jahren Verzögerung nachziehen?
Das findet man gut. Der ägyptische Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi hat nicht sehr lange gewartet. Er hat dann öffentlich dazu gratuliert. Allen Seiten ist ja klar, sein Land ist damals vorangeschritten. Und deshalb begrüßt man es natürlich, wenn weitere Staaten dem folgen. Zumal wirtschaftlich Ägypten auch von den Golfstaaten zum gehörigen Maße letztlich abhängig ist. Man könnte es sich gar nicht leisten, eine andere Meinung zu haben. Aber wieso sollte man in diesem Fall auch eine andere Meinung haben? Überhaupt.
Herr Wolfson, damals, als sich Sadat und Begin in Camp David die Hände reichten, da war ja so große Euphorie in Israel. Was ist derzeit zu spüren von diesen Separatfrieden, die mit Staaten am Golf geschlossen werden? Ist das zumindest ansatzweise vergleichbar in der israelischen Öffentlichkeit?
Oh ja, aber natürlich ist Ägypten schon damals ein gewichtiger Staat gewesen. Die Euphorie war berechtigt, wenngleich man durchaus Skepsis brachte. Das zeigte sich an innergesellschaftlicher Opposition damals in Ägypten. Aber jetzt ist auch die Begeisterung groß, weil das Potenzial von Israel auf der einen Seite und den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain plus Saudi-Arabien auf der anderen Seite enorm ist. Es sind Staaten, die in der Infrastruktur sich zunehmend verwestlicht haben, modernisiert sind. Und diese Faktoren auf beiden Seiten sind eine enorme Motivation und auch ein enormes Potenzial für die Region und über die Region hinaus.
Das heißt, im Grunde war das für Sie und auch für die israelische Bevölkerung gar nichts Überraschendes.
Nein, das konnte gar nicht überraschend sein, denn diejenigen, die beispielsweise an der Strandpromenade von Tel Aviv schon vor einem oder zwei Jahren spazieren gingen, konnten erkennbar Araber aus den Golfstaaten sehen, an ihrer Kleidung erkennbar. Und auch da sind äußere Zeichen ein inneres Signal. Und diese Herrschaften liefen völlig frei rum in ihrer folkloristisch erkennbaren Kleidung. Also das ist keine Überraschung, aber es ist eine freudige Entwicklung, dass das nun öffentlich gemacht wird und formalisiert wird. Das ist zwischen Staaten eine ganz wichtige Entwicklung.
Herr Steinberg, viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen sagen, sollte es, und danach sieht es ja aus, tatsächlich noch zu einem Friedensschluss mit den Saudis kommen, dann wäre das schon so etwas wie ein Quantensprung, eine Zäsur im Nahen Osten. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, ganz sicherlich. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind schon ein sehr wichtiges Land geworden in den letzten Jahren, aber sie stehen in vielerlei Beziehungen im Schatten Saudi-Arabiens. Saudi-Arabien ist nicht nur die Führungsmacht in der arabischen Welt geworden in den letzten Jahrzehnten, sondern aufgrund der Existenz der heiligen Städten von Mekka und Medina auch eine wichtige islamische Führungsnation. Und wenn sich Saudi-Arabien tatsächlich in den nächsten Monaten oder Jahren entscheiden sollte, den VAE und Bahrain zu folgen, dann wäre das ein Quantensprung auch über die Region hinaus, würde allerdings Saudi-Arabien ganz, ganz heftigem Widerstand und heftiger Kritik in der arabischen Welt und auch darüber hinaus aussetzen. Tatsächlich glaube ich aber, dass dieser Schritt kommen wird.
Jetzt frage ich mal ganz platt, warum wird, und Sie sind sich ja einig, dass das schon eine sehr außergewöhnliche Entwicklung ist, warum wir die im Westen so vergleichsweise wenig und schwach wahrgenommen, weil sie von den USA, vom US-Präsidenten, den keiner mag, angestoßen wurde?
Ich glaube, es gibt zwei Punkte. Zunächst einmal ist doch ganz deutlich, dass in der gesamten westlichen Welt, aber gerade hier in Deutschland, in der weltpolitischen Provinz, das Interesse an anderen Themen als der Covid-19-Pandemie sehr schwach ausgeprägt ist. Zweitens, da haben Sie recht, gibt es ja tatsächlich einen starken Einfluss der Regierung Trump auf die Ereignisse in den letzten Jahren. Die Trump-Administration hat massiv darauf hingewirkt, dass da eine Allianz der Iran-Gegner entsteht, unter Beteiligung vor allem Israels und Saudi-Arabiens. Das erklärt vielleicht die Zurückhaltung. Und drittens sind viele in Deutschland und Europa immer noch der Meinung, dass es da einen Kern- oder einen Schlüsselkonflikt gibt, der zwischen den Palästinensern und den Israelis ausgetragen wird. Das, glaube ich, wirkt auch noch ein, deswegen diese auch häufig skeptischen Reaktionen. Ich persönlich sehe das ganz anders. Ich glaube, dass der Schlüsselkonflikt oder der Kernkonflikt der Region, wenn man das Wort überhaupt nutzen will, der zwischen Iran auf der einen Seite, Israel, Saudi-Arabien, den VAE und noch anderen Staaten auf der anderen Seite ist.
Ich möchte Herrn Steinberg ausdrücklich zustimmen und es ist von nicht zu überschätzender Bedeutung, dass in Deutschland und in Westeuropa man sich seit Jahrzehnten fokussiert hat auf die vermeintliche Zentralität des Palästina-Israel-Konfliktes, der angeblich für die ganze Region entscheidend wäre. Und wir sehen jetzt, dass einzelne Staaten in der arabischen Welt, begonnen hat das eben mit Sadat, und dann König Hussein aus Jordanien, zwischendurch auch bei den Palästinensern, Stichwort Oslo-Abkommen, dass man eigene Interessen besser verfolgt, indem man mit Israel zusammen in der Region arbeitet. Das ist für alle Beteiligten erheblich günstiger. Und da gibt es in Deutschland vor allem die völlig falsche Konzentration und man muss im Kopf jetzt umpolen, das haben viele Wissenschaftler noch nicht gemacht und erst recht weniger Politiker und auch Journalisten.
Es war aber nicht nur die Sichtweise der Europäer, Herr Wolf, sondern es gab ja auch das eherne arabische Prinzip, kein Friede mit Israel, solange der jüdische Staat palästinensischen Boden, vor allem Ost-Jerusalem, besetzt hält.
Papier ist geduldig, wie wir jetzt feststellen, und das war auch schon seit Jahrzehnten so. Wir wissen, dass es auch lange vor dem Friedensvertrag etwa zwischen Israel und Ägypten eine faktische Zusammenarbeit gegeben hat und letztlich, und das kennzeichnet souveräne Staaten handeln nach eigenen Interessen. Und da die Palästinenser geglaubt haben, irrigerweise und auch auf Kosten der eigenen Bevölkerung, dass sie den übrigen arabischen Staaten die Agenda bestimmen können. Das hat sich eben als falsch erwiesen und jetzt haben wir eine Kurskorrektur und die ist sehr zu begrüßen.
Wie sehen Sie das, Herr Küntop? Früher war ja die Feindschaft zwischen Israelis und Palästinensern, wir haben gerade das eben benannt, der zentrale Konflikt im Nahen Osten. Ist er jetzt nur noch eine Fußnote, weil der zentrale Konflikt, wie Herr Steinberg das beschrieben hat, zwischen sunnitischen und schiitischen Ländern sich manifestiert?
Nein, er ist meiner Meinung nach natürlich nicht plötzlich zu einer Fußnote geworden. Die Palästinenser sind da. Die verschwinden nicht in dem Moment, wo es Israel gelingt, über ihre Köpfe hinweg mit den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Bahrain Abkommen zu unterzeichnen. Die Palästinenser verschwinden nicht. Das ist das letzte Pfand sozusagen, was sie noch haben. Dieser Konflikt ist erst dann vorbei, wenn sie selbst sagen, er ist vorbei. Und das ist das, was mir eben in der Perzeption dieser Abkommen in den letzten Wochen immer so ein bisschen missfallen hat. Die Euphorie, mit der wir das gesehen haben und eben nicht zur Kenntnis nehmen. Sorry, es ändert sich eben an der zentralen Frage, wie Israelis und Palästinenser das Gebiet zwischen dem Jordanfluss und dem Mittelmeer teilen sollen. Daran ändert sich nichts.
Ja, aber Sie haben jetzt hier eine kleine Region herausgenommen aus dem Nahen Osten, nämlich Palästina und Israel. Und ich muss Ihnen da keinen Nachhilfeunterricht erteilen. Der Nahe Osten besteht nicht nur aus Israel und Palästina. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, und den sollte man ergänzen zur vermeintlichen Zentralität des Palästina-Konfliktes, die palästinensische Führung. Ich rede gar nicht von der Mehrheit des palästinensischen Volkes. Da gibt es unterschiedliche Meinungsumfragen. Gewiss, das sind nicht immer zuverlässige Indikatoren, aber bessere haben wir nicht. Die palästinensische Führung selber ist in ihrer permanenten Kriegsführung gegenüber Israel unglaubwürdig. Ich erinnere daran, dass Saeed Erekat, der ja nun leider gestorben ist, in einem israelischen Krankenhaus, er ging freiwillig und bat dringend darum, in ein israelisches Krankenhaus zu kommen. Gleiches gilt für die Familie Haniyeh und andere führende Politiker der Hamas-Bewegung. Und wenn ich zum vermeintlichen Todfeind gehe, mich medizinisch behandeln lasse, um den eigenen Tod zu verhindern, verliere ich natürlich politische Glaubwürdigkeit. Und Herr Küntop, man sollte sich mehr trennen von den Deklarationen, Deklamationen jeglicher politischer Akteure. Das gilt nicht nur für die arabische Welt, aber da insbesondere.
Herr Steinberg, wenn die Palästinenser jetzt sagen, im Hinblick auf diese Friedensabkommen mit den Arabern am Golf, wenn die Palästinenser jetzt sagen, die arabischen Brüder verraten uns, sie lassen uns fallen, haben Sie damit recht?
Nein, das glaube ich tatsächlich nicht, obwohl diese Position natürlich nachvollziehbar ist. Die Palästinenser haben in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten zwei Jahrzehnten vor allem darauf gesetzt, dass sie noch ein letztes Faustpfand in den Verhandlungen mit Israel haben. Und das war die Position der anderen arabischen Staaten. Sie haben immer darauf verweisen können, dass Staaten wie Saudi-Arabien, die VAE, dass die erst dann Frieden mit Israel schließen werden, wenn denn, und das war ihre Formulierung, die Rechte der Palästinenser gewahrt sind. Sprich, wenn die Palästinenser so ungefähr in den Grenzen von 1967 einen eigenen Staat bekommen. Dass jetzt ein so wichtiger Staat wie die Vereinigten Arabischen Emirate und mit Bahrain dann auch indirekt Saudi-Arabien aus dieser Front ausgeschert sind, das ist natürlich eine schwere Enttäuschung für die Palästinenser. Damit wird ihnen in vielen Gesprächen der nächsten Jahre die Verhandlungsgrundlage entzogen. Ein Verrat ist das aus meiner Sicht allerdings nicht, weil diese Staaten eigene Interessen haben. Und Saudi-Arabien, die VAE, aber auch Ägypten, Jordanien, die sehen in den letzten Jahren vor allem die Bedrohung durch Iran. Und zwar nicht nur die Bedrohung durch den Staat Iran, sondern auch durch iranische Verbündete wie die Hisbollah, wie schiitische Milizen im Irak, wie die Houthis im Jemen. Und jetzt dadurch rutscht der israelisch-palästinensische Konflikt in der Prioritätenliste, vor allem für die mächtigen Golfaraber, aber auch für andere Staaten in der Region, ganz weit nach hinten. Und das erklärt diese sehr heftigen Reaktionen. Es wird allerdings nichts daran ändern. In der Prioritätenliste sind sie wirklich mittlerweile sehr weit unten. Herr Küntop hat recht, der Konflikt wird nicht verschwinden. Aber der Konflikt ist vielleicht noch der Konflikt Nummer 8 oder 9 auf der regionalen Prioritätenliste bei den wichtigen Staaten. Und es ist viel wichtiger, jetzt gute Beziehungen zu Israel aufzubauen, als sich noch um die Hamas oder die Fatah zu kümmern.
Es hat auch was mit der Generation, ist auch eine Generationenfrage, zumindest bis zum gewissen Punkt. Die Emiratis, das ist im Schnitt sehr junge Bevölkerung natürlich, die haben 67 zum Beispiel überhaupt nicht erlebt.
Den Sechstagekrieg meinen Sie zwischen Israel?
Den Sechstagekrieg, nicht? Es gibt eine entsprechende geografische Entfernung. Auch das führt natürlich dazu, dass man von mir aus zwar die Palästinenser im Fernsehen sieht, aber das ist einem nicht so nah, als wenn man direkter Nachbar sozusagen ist. Es gibt eine aktuelle Meinungsumfrage, The Washington Institute, das ist eine sehr seriöse Veranstaltung, was die da gemacht haben, auch wenn Meinungsumfragen in arabischen Staaten immer sehr mit Vorsicht zu genießen sind. Man hat Saudis gefragt, vor wenigen Wochen, Oktober, November war das, was denn wohl die Priorität der US-Politik im Nahen Osten sein soll. Und die Antworten waren, 25% haben gesagt, der palästinensisch-israelische Konflikt, 26% haben gesagt, den Einfluss des Iran in der Region einzudämmen. 25% haben gesagt, für die Konflikte im Jemen und in Libyen eine diplomatische Lösung finden. 19% haben gesagt, mehr Hilfe für und Investitionen in arabischen Ländern muss es geben. Also, wir sehen ganz klar, der palästinensisch-israelische Konflikt ist im Bewusstsein der Saudis und ganz gewiss auch der Emiratis oder Bahrainis einfach nicht mehr das Beherrschen. Er ist einer von vielen Konflikten sozusagen in der Region.
Eines von vielen Themen. Entschuldigung, ergänzend noch diese deutlich jüngere Generation der arabischen Politiker am Golf, zu denen ja auch der, sagen wir mal vorsichtig, eher ambivalente Kronprinz in Saudi-Arabien zu zählen ist. Von der Altersgruppe her ist er einer der ganz Jungen. Die sind sehr pragmatisch und die erkennen und benennen auch eine der Schwächen der palästinensischen Politik, was immer bislang auf Kosten der palästinensischen Bevölkerung gegangen ist, dass nämlich die palästinensische Führung immer Maximalforderungen aufgestellt hat und nicht bereit war, Kompromisse einzugehen. Und der saudische Kronprinz wird zitiert, dass er gesagt habe, also wer so oft Angebote für Kompromisse, für Friedenskompromisse ausschlägt, der kann nicht ernst genommen werden. Und Tatsache ist, dass eben die Palästinenser zum letzten Mal im Jahre 2007 vom damaligen israelischen Ministerpräsidenten Olmert circa 95, andere sagen 97% der Westbank hätten haben können für einen eigenen Staat plus Ostjerusalem als Hauptstadt. Das ist nun vorbei, weil nun leider die palästinensische Führung falsch taktiert hat. Das muss man wahrnehmen. Das ist die Tragödie des palästinensischen Volkes. Die Unfähigkeit zum politischen Kompromiss, um ausgehend von dem politischen Kompromiss zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise mehr zu erreichen.
Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, wir haben tatsächlich parallel zu den vielen Konflikten im Nahen Osten so etwas wie einen völligen Paradigmenwechsel, eher weg vom israelisch-palästinensischen Konflikt hin zum Konflikt zwischen dem Iran und den sunnitischen Ländern, vor allem am Golf. Wie kam diese Dynamik, Herr Steinberg, überhaupt zustande, inmitten dieser Kriege im Jemen, in Syrien, in Libyen?
Nun, die Dynamik, die geht zurück auf die Jahre 2002 bis 2005. Damals kamen Nachrichten ans Licht über ein geheimes iranisches militärisches Atomprogramm. Dann kam die Invasion des Irak, die Übernahme einer schiitisch-islamistischen Regierung dort und die Präsidentschaft von Mahmoud Ahmadinejad. Seitdem können wir beobachten, dass die Gegner Irans in der Region darauf setzen, iranische Einflussgewinne zurückzudrängen. Und besonders dringlich wird das ab 2011 und dann noch einmal dringlicher ab 2015, weil die Iraner Die Unruhe in der Region, die Instabilität infolge des arabischen Frühlings in Ländern wie Syrien, im Irak, aber auch im Jemen nutzen, um eigene Positionen mit Hilfe von verbündeten Gruppierungen wie der Hisbollah auszufüllen. Und seitdem sehen wir, dass vor allem Staaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate so in gewisser Weise die Anführer der Gegenrevolution werden und sich wehren. Und zwar tun sie das, wo immer es geht. In Syrien haben sie bewaffnete Gruppierungen, bewaffnete Aufständische unterstützt. Im Jemen haben sie sogar selbst einen Krieg begonnen, um iranische Verbündete zu schwächen. Und man kann dann deutlich beobachten, dass ab 2015 diese ganze Politik noch einmal aggressiver wird, weil es einen Wechsel gibt in der politischen Elite, vor allem Saudi-Arabiens. Herr Wolfsohn hat ihn schon genannt, der Kronprinz Mohammed bin Salman, der steht für eine viel entschlossenere, für eine anti-iranische Politik, die sehr aggressiv sein kann. Und das ist der letzten Endes dann der Auslöser für die Ereignisse der letzten Jahre, also für einen regelrechten kalten Krieg zwischen Saudis und Iranern, bei dem die Saudis allerdings bemerken, dass sie schwach sind, dass sie Verbündete benötigen und dass sie vor allem regionale Verbündete benötigen, die dort nicht abziehen können, wie die Amerikaner das unter Obama und Trump zumindest aus ihrer Sicht gemacht haben.
Und dieser Verbündete könnte Israel sein aus saudischer Perspektive.
Genau so ist es. Deswegen halte ich auch nicht so viel von dieser Beschreibung als sunnitische Allianz. Das sind natürlich sunnitische arabische Staaten. Aber denen ist es vollkommen egal, wer sich auf ihre Seite stellt. Das kann dann eben auch ein jüdischer Staat sein, solange es nur die gemeinsame Furcht vor Iran gibt. Und die Israelis sehen es genauso. Sie sehen einen expandierenden Iran, der auf eine Vormachtstellung in der Region abzielt. Und zwar nicht mehr nur am Persischen Golf, sondern auch im Nahen Osten im engeren Sinne. Und deswegen dieses Bündnis. Ich sehe tatsächlich auch den Friedensschluss zwischen den VAE und Israel eher als ein sicherheitspolitisches Bündnis, plus all die Dinge, die Herr Wolfsohn genannt hat.
Vollkommen richtig. Da gibt es noch ein wichtiges Stichwort, nämlich das Atomabkommen, an dem ja auch die Bundesrepublik Deutschland nicht unbeteiligt gewesen ist und immer noch davon träumt, es wiederherzustellen, möglicherweise auch der neue amerikanische Präsident Joe Biden. Das Atomabkommen von 2015 war im Grunde genommen der entscheidende Dammbruch, der die Zusammenarbeit zwischen Saudi-Arabien, VAE, Bahrain und Israel entscheidend beschleunigt hat.
Weil Israel, ähnlich wie die Saudis, letztendlich der iranischen Beteuerung aufgrund dieses Abkommens von der Entwicklung der Bombe abzusehen, einfach nicht trauen.
Keine Frage von nicht trauen. Die Fakten waren eindeutig und sind eindeutig. Und die europäische Politik, einschließlich der Deutschen, hat lange Zeit teilweise immer noch den Kopf in den Sand gesteckt, trotz klarer, eindeutiger Beweise. Und das Spiel haben die Saudis, die Emirate, Bahrain und Israel nicht mitgespielt. Und es ist daher ganz wichtig meines Erachtens, dass wir betonen, jetzt besteht noch die Chance für eine Neuordnung der europäischen und deutschen Nahostpolitik. Das heißt nicht, dass man mit fliegenden Fahnen übergehen muss und sagen, wir vergessen Palästina. Nein, keineswegs. Aber dass man überlegt, wie man mit dem Iran umgeht. Und das ist jetzt eine goldene Gelegenheit.
Herr Kühntop, wie stellen Sie sich diese ja doch schon äußerst außergewöhnliche, erstaunliche Allianz zwischen Israel und den Golfarabern konkret vor? Könnte es irgendwann sein, dass dann israelische Kampfjets eine Basis in Bahrain, also direkt vor der iranischen Haustür, haben?
Halte ich nicht für ausgeschlossen. Oder auch in den Emiraten beispielsweise. Das ist durchaus möglich. Ich denke, in der Vergangenheit waren israelische U-Boote mehrmals im Persischen Golf unterwegs. Vielleicht wird man fortan dort eine Militärpräsenz, eine israelische oder ein Flagge zeigen sozusagen des israelischen Militärs sehen, was doch viel mehr in your face ist, also wo man es nicht versucht, geheim zu halten. Ich möchte aber, wenn ich darf, noch zu der Frage zurückkommen, wie wir überhaupt in diese Situation, in der wir uns jetzt befinden, gekommen sind. Für mich ist wichtig das Jahr 2003, als die Amerikaner mit befreundeten Staaten zusammen Saddam Hussein stürzten im Irak. Der Irak, man kann auch von Saddam Hussein halten, was man will, aber das war ein Bollwerk gegen den Einfluss des Iran in der Region. Und die Amerikaner haben den Irak den Iranern wie auf einem Tablett serviert. Und da mussten die Iraner nicht sehr viel tun. Sie haben jetzt im Prinzip plötzlich eine Landbrücke, die von Teheran bis nach Beirut im Mittelmeer geht. Und der andere Punkt ist der, dass die Iraner immer von den Fehlern der Arabern profitiert haben. Also die Araber sind es ja, die seit Jahrzehnten es versäumt haben, die es nicht geschafft haben, das palästinensisch-israelische Problem irgendwie gewuppt zu kriegen. Und plötzlich wundern sich die Araber, wenn die Iraner auf Seiten der Hamas tätig werden, die Hamas unterstützen und da ihre Finger im Spiel plötzlich haben. Also Teheran musste häufig gar nicht oder muss häufig gar nicht viel tun, sondern muss einfach nur zusehen, wie die regionalen Rivalen einen Fehler nach dem anderen machen.
Naja, aber sehr aktiv werden dabei Stichwort Hezbollah, Stichwort syrischer Bürgerkrieg, Stichwort Jemenkrieg. Aber im Prinzip haben Sie vollkommen recht. Ich will noch eine Ergänzung zu der Frage von Herrn Durm anbringen. Stichwort Basis, israelische Basis in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es ist aus zwei Gründen nicht notwendig. Erstens ist im Norden des Iran der Staat Aserbaidschan, der faktisch zusammenarbeitet, erstens mit der NATO und zwar nicht nur mit der Türkei, sondern mit der NATO ganz allgemein und zweitens mit Israel. Drittens, was die VAE betrifft, die werden jetzt, das ist auch von der Trump-Administration jetzt eingeleitet und wird wohl auch realisiert, die Tarnkappenbomber bekommen, F-35. Die F-35 Tarnkappenbomber haben die Israelis und wenn es denn eine militärische Zusammenarbeit gibt, kann man die sehr viel geschickter machen. Da braucht man keine israelische Basis in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern man kann, wenn es die VAE-Piloten nicht können, israelische Piloten reinsetzen, die im Fall der Fälle diese Flugzeuge steuern würden. Also da müssen wir uns ein bisschen mehr Fantasie gönnen, um auch auf die erkennbar, und das ist ja das Spannende an dieser neuen Entwicklung, die ist ja sehr fantasievoll eingeleitet worden. Das ist nicht so die herkömmliche Politik, sondern das ist über diverse Ecken herum aufbauend auf, wir haben das ja alle drei mehrfach betont, ganz pragmatische Interessenpolitik.
Aber Herr Steinberg, wir haben ja eine völlige Umdrehung der Perspektive jetzt. Israel hat jahrzehntelang das klassische arabische Feindbild abgegeben und nun plötzlich sagen die arabischen Potentaten, Israel ist unser Verbündeter gegen den Iran. Macht das die arabische Öffentlichkeit, die über Jahrzehnte indoktriniert wurde? Israel ist der Satan, ist der Erzfeind. Macht die das so einfach mit, einen solchen Schwenk?
Natürlich gibt es da Widerstände, da gibt es Kritik, aber es ist doch bemerkenswert, wie schwach diese Kritik ist. Und ich glaube, dass das mit zwei Entwicklungen zu tun hat. Zum einen sehen wir, dass wir es vor allem in den beiden Schlüsselstaaten, also in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Saudi-Arabien, mit neuen Regierungen zu tun haben, die auf einen Autoritarismus ganz neuer Schule setzen und jeglichen Widerstand gegen ihre Politik schon im Keim ersticken. Da genügt es schon, wenn wichtige Persönlichkeiten die Politik des Kronprinzen in Saudi-Arabien nicht vorbehaltlos öffentlich unterstützen, damit sie im Gefängnis landen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt scheint mir aber noch viel wichtiger zu sein. Wenn man sich die Politik Saudi-Arabiens und der kleinen Golfstaaten in den letzten zwei Jahrzehnten anschaut, dann ist diese Annäherung an Israel schon lange vorbereitet worden. Und ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen. Es gibt die große Friedensinitiative des saudi-arabischen Kronprinzen, damals Abdallah. Der wurde erst später König, von 2002, in der er öffentlich den Israelis einen Frieden mit sämtlichen arabischen Staaten angeboten hat, wenn sie denn den Palästinensern einen Staat in den Grenzen von 1967 zusichern. Das war ein ganz klares Angebot an die Israelis. Das ist jetzt 18 Jahre her. Und in verschiedenen Schritten haben die Saudis in dieser Zeit nach außen und nach innen immer wieder klargemacht, dass sie kein Feind Israels sind. Und das können sie dann auch in der populären Kultur, in der Wissenschaft, in der Publizistik dieser Länder nachvollziehen. Mir fällt da immer wieder ein Beispiel ein. Vor einigen Jahren bin ich einmal in Kuwait durch die Buchläden gegangen und habe plötzlich Bücher über die Juden am Golf gefunden. Also die Juden am Golf, die Juden in Kuwait, die Juden in dem und dem Ort. Und das war eine neue Entwicklung. Und da hat sich für mich gezeigt, dass sich auch in der Bevölkerung Dinge ändern. Diese alte Israelfeindlichkeit, die ohnehin in Ländern wie den VAE nie so sehr ausgeprägt war, die hat in den letzten 20 Jahren abgenommen in Politik, in Kultur und Öffentlichkeit. Natürlich gibt es Bevölkerungsteile, die das ablehnen, aber die haben zumindest im Moment keine Stimme.
Was man auch hinzufügen kann, dass es zwischen Saudi-Arabien und Israel zu stillen Einvernehmen gekommen ist. Über 2002 hinaus, die Amerikaner haben den Saudis in den letzten Jahrzehnten nach 2002 massiv Waffen geliefert und nie hat Israel protestiert. Vergleichen Sie das einmal mit der Diskussion im Jahre 1981, als Deutschland erwog oder gerne exportiert hätte den Leopard 2 Panzer nach Saudi-Arabien, wütende israelische Proteste, nichts davon mehr, jetzt seit 2002 folgende, also kurzum, da hat sich tatsächlich unterhalb des Sichtbaren etwas angebahnt und ich frage mich nur, warum die europäische Politik das nicht wahrgenommen hat und hier einen pragmatischen Kurs mitgesteuert hat, der auch die Palästinenser früher und intensiver hätte einbinden können. Stattdessen hat man immer wieder tibetanische Gebetsmühlen aktiviert und von der Zentralität des Palästina-Konfliktes gesprochen. Nein, es fehlt hier an globaler Analysefähigkeit. Herr Steinberg hat das Provinzialität der deutschen und europäischen Außenpolitik genannt. Er hat völlig recht.
Mein Eindruck ist, dass diese Annäherung zwischen Israel und einigen arabischen Staaten nicht von breiten Öffentlichkeiten in diesen arabischen Ländern mitgetragen wird. Anhaltspunkt, die schon zitierten Meinungsumfragen, die das Washington Institute for Near East Peace regelmäßig herausbringt, das ist eine pro-israelische Denkfabrik, die einst von APEC gegründet wurde und sehr seriöse Arbeit gerade in diesem Bereich auch von Meinungsumfragen macht. Und da haben im vergangenen Juni, das war also noch vor diesem Abraham-Abkommen, haben nur rund 20% der Emiratis in einer Umfrage Beziehungen mit Israel befürwortet. Aus Saudi-Arabien hat man nun Zahlen, die nach der Unterzeichnung dieses Abkommens zwischen den VAE, Bahrain und Israel gemacht wurden. Und da haben 55% der befragten Saudis gesagt, dass dies aus ihrer Sicht eine negative Entwicklung ist. 40% haben gesagt, es sei eine positive Entwicklung. Und auf die Frage, sollten denn Geschäftsleute oder Sportler Kontakte mit Israelis haben dürfen, wenn sie es denn wünschen, da haben 2/3 der befragten Saudis Nein gesagt. 1/3 hat Ja gesagt. Das heißt, auch das erklärt, denke ich, zumindest zu einem Teil, warum Saudi-Arabien sich momentan noch sehr schwer mit dieser Angelegenheit tut. Und man es wahrscheinlich in Saudi-Arabien tatsächlich nicht gutiert hat, dass die Israelis dieses Treffen zwischen Netanyahu und Mohammed bin Salman öffentlich gemacht haben.
Meinung und Handlung sind zwei völlig unterschiedliche Ebenen. Fakt ist, dass saudische Geschäftsleute ebenso wie aus den Emiraten und Bahrain Schlange stehen in Israel und umgekehrt Israelis Schlange stehen in diesen drei Staaten und das wird noch sehr viel mehr sein. Erste Anmerkung dazu. Zweite Anmerkung, Politik heißt Steuerung und teilweise auch manchmal und erst recht in nicht-demokratischen Staaten gegen die Öffentlichkeit, wie auch immer deren Einstellungen gemessen werden. Ein deutsches Beispiel dafür, die Westbindung der Bundesrepublik Deutschland hat Konrad Adenauer gegen die damals eindeutige Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung durchgesetzt und das ist der westdeutschen Bevölkerung und dann der Gesamtdeutschen nicht schlecht bekommen.
Aber Herr Wolfson, die jüngere Geschichte im Nahen Osten zeigt doch, dass es auch riskant sein kann, wenn man sich sozusagen nur auf Regierungsebene annähert. Ägyptens Präsident Sadat wurde ermordet, weil er einen Separatfrieden mit Israel geschlossen
hat. Aber nicht von einer Massenbewegung.
Aber von radikalen Islamisten 1991, als die Amerikaner Truppen in Saudi-Arabien landeten, um Kuwait zu befreien, war das letztendlich die Geburtsstunde von Al-Qaida, von Osama bin Laden. Also der radikale Islam ist aus solchen politischen Entwicklungen eben auch gewachsen. Geht man nicht ein Risiko ein, wenn man sagt, wir entscheiden das jetzt schlichtweg auf Regierungsebene und nehmen die arabische Öffentlichkeit nicht mit? Herr Steinberg, wie sehen Sie das?
Ja, natürlich ist das ein Risiko. Allerdings ist es aus meiner Sicht ein beherrschbares Risiko. Zunächst einmal ist es natürlich richtig, dass es Widerstände gegen die Politik des Kronprinzen gibt. Und diese Widerstände gibt es aber ohnehin. Er hat die Macht, die vorher in den Händen von vielleicht 12, 15 führenden Prinzen lag, noch bis 2015, faktisch monopolisiert. Und alleine aus diesem Grund ist er gefährdet. Er weiß das, er schützt sich selbst. Saudi-Arabien, und das muss man immer im Blick haben, hat tatsächlich diesen Frieden noch nicht geschlossen, aus zwei Gründen. Da ist zunächst einmal die Person des Königs Salman. Das ist ein Politiker alter Schule, der immer noch fordert, dass die Palästinenser irgendeine Form von Staat bekommen müssen, bevor Saudi-Arabien einen solchen Vertrag unterschreibt. Der zweite Grund ist allerdings, und da hat der Herr Kühntop meines Erachtens recht, dass auch der Kronprinz Mohammed bin Salman, der diesen Frieden ganz offensichtlich will und deutliche Signale sendet, zumindest vorsichtig agiert. Und das hat etwas damit zu tun, dass es in Saudi-Arabien eben nicht nur eine Bevölkerung gibt, die ist kontrollierbar, die hat ganz andere Dinge im Kopf als einen Frieden mit den Palästinensern, aber eben eine ganz starke wahhabitische Glaubensbewegung, die vor allem in Zentralarabien stark ist und die schon allein aus Judenhass diesen Frieden mit Israel ablehnen wird. Und er muss versuchen, in den nächsten Jahren diese Bewegung zumindest zu kontrollieren. Und es scheint mir so zu sein, als ob im Moment die saudi-arabische Führung überlegt, sind wir in der Lage, den möglichen innenpolitischen Widerstand, vor allem unter den erzkonservativen Saudis, zu kontrollieren, wenn wir uns nun den VAE und Bahrain anschließen. Die Entscheidung scheint mir noch nicht gefallen zu sein.
Wollte ich gerade fragen, Herr Kühntop. Wir reden ja hier im Grunde die ganze Zeit über das alte nahöstliche Prinzip, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Reicht das aus, um einen wirklich belastbaren Frieden zwischen Israel und den arabischen Golfstaaten zu schließen?
Naja, letztlich glaube ich nicht. Wenn wir uns an den Libanon erinnern, in den 80er Jahren gab es eine ähnliche Situation während des Bürgerkriegs. Da gab es auch plötzlich ein Friedensabkommen zwischen Beirut und der israelischen Regierung in Jerusalem. Das hielt nicht lange vor, weil eben darunter nichts stand. Das wurde von niemandem getragen. Und das war eine Frage, wenn ich mich richtig erinnere, von wenigen Wochen. Und dann war das schon dem Müllhaufen der Geschichte.
Weil der Präsident ermordet worden ist. Weil der Präsident Bashir Gemayel ermordet worden ist.
Richtig. Also von daher, mich irritiert ehrlich gesagt auch so ein bisschen, die Emirate und Bahrain sind beides Monarchien. Es sind unfreie Länder. Es sind Länder, wo die Führungen gegenüber der eigenen Bevölkerung äußerst repressiv vorgehen. Diese Länder werden autoritär regiert. Pikanterweise in den Emiraten auch mit Hilfe eines Überwachungssystems Falcon Eye. Vor 4 Jahren wurde das installiert im öffentlichen Raum überall in den Emiraten, eingekauft bei der Firma des ehemaligen israelischen Geheimdienstlers Matti Kochavi. Ich finde es bemerkenswert, wie wohl sich Netanyahu letztlich mit diesen Staaten fühlt und wie wenig Probleme er mit der Natur dieser Länder hat, mit dem Charakter dieser Länder.
Ja, also da kommt das Schlieb, wir sollten also die innenpolitische Situation für unsere Hörer noch ein bisschen ausloten in den betreffenden Staaten, um die es hier geht. Bahrain hat eine schiitische Mehrheit, die bekanntlich stark orientiert ist und auch gefördert wird politisch und so weiter vom Iran. Also da geht die Führung von Bahrain ein enormes innenpolitisches Risiko auch ein, weil sie sagen, kein belastbarer Frieden. Also welche Politik ist denn in diesen Staaten, die nicht demokratisch sind, und ich meine nicht nur den Nahen Osten, ist denn belastbar in diesen Regimen, die keine funktionierenden, institutionalisierten, demokratischen Strukturen haben, reicht eine Kugel, um einen politischen Kurswechsel zu erreichen.
Ja, klar, Herr Wolfson, aber womöglich reicht auch, womöglich reicht auch der Besuch in einem saudischen Konsulat in Istanbul.
Richtig,
Netanyahu ist bereit, mit einem Mann zu paktieren, dem höchstwahrscheinlich die Verantwortung zukommt dafür, dass der saudische Journalist Khashoggi, und das hat weltweit Schlagzeilen gemacht, auf bestialische Art und Weise von saudischen Agenten ermordet wurde. Das ist Ihr Partner derzeit.
Das ist nicht mein Partner, da lege ich Wert darauf. Aber es ist auch dann, wenn ich das so zurückgeben darf, Ihr Partner oder unser Partner, nämlich der Bundesrepublik Deutschland. Denn die Bundesrepublik Deutschland hat sehr intakte Kontakte zu Saudi-Arabien. Arabien, also bitteschön hier nicht.
Nee, wird aber dafür ja auch kritisiert.
Ja, okay, aber da sind wir wieder bei den innenpolitischen Entwicklungen und es gibt nichts, was nicht irgendwie in irgendeiner Weise bestreitbar wäre und bestritten wird. Und die Fakten sind, und die habe ich ja auch benannt, dass die saudi-arabische Führung die Opposition der Schiiten in Saudi-Arabien, im Osten Saudi-Arabiens, brutal niedergeschlagen hat, ebenso wie die Führung von Bahrain mit saudischer Hilfe die schiitische Bevölkerung in Bahrain unterdrückt. Aber vergessen wir nicht, das Gleiche gilt für den Iran und die israelische oder wer auch immer, die israelischen oder anderen Kommandos, die Herrn Soleimani, den Anführer der Revolutionsgarden, liquidiert haben oder jetzt der Atomfachmann. Warum ist das möglich gewesen? Weil ein großer Teil der iranischen Öffentlichkeit und nicht zuletzt des Bildungsbürgertums, des technisch gebildeten Bürgertums und des wirtschaftlichen Bürgertums bereit sind, mit dem vermeintlichen Todfeind zusammenzuarbeiten. Also die Gefährdung gilt wechselseitig für alle und daher nichts ist belastbar in keinem dieser Regime.
Herr Steinberg, klar ist offensichtlich das, was von US-Präsident Trump eingeleitet worden ist. Das hat, ohne dass wir es wirklich wahrgenommen haben, in den letzten 4 Jahren die Krisenregion Nahe Osten extrem stark verändert. Wächst denn jetzt die Nervosität im Nahen Osten, weil ja keiner so recht weiß, was nach der Amtsübergabe in Washington nach dem 20. Januar geschehen wird und wie es dann Joe Biden mit dem Nahen Osten halten wird?
Ja, die Nervosität ist schon groß, das merkt man. Und ich glaube, wir haben es von der israelischen Seite in den letzten Tagen gesehen. Die gezielte Tötung von General Fakhrizadeh war, glaube ich, schon ein Hinweis darauf, dass sich da Israel, aber auch andere Staaten auf die Zeit nach Donald Trump vorbereiten.
Iranischer Atomphysiker.
Ja, General der Revolutionsgarden würde ich nicht unterschlagen. Aber gut, es stimmt eben beides und die Israelis bereiten sich offensichtlich darauf vor, dass am 20. Januar jemand ins Weiße Haus kommt, der ihre Aktionen in Iran etwas kritischer sieht, der möglicherweise auch einen Weg zurück zum Atomabkommen sieht. Also Nervosität, glaube ich, ist die richtige Beschreibung. Aber ich denke, dass dieser überraschende Friedensschluss ein Indiz dafür war, dass sich Regionalstaaten schon vor der Wahl auf die Zeit nach Trump vorbereitet haben. Und zwar, indem sie gesagt haben, wir müssen jetzt mehr Verantwortung für unsere eigene Sicherheit und für den Konflikt mit Iran übernehmen. Weil das, was alle in der Region verstanden haben, ist, dass die USA einen doch sehr starken Willen zum Rückzug aus dem Irak und Afghanistan, aber auch aus den umliegenden Ländern haben. Und das wird daran klar, dass zwei so unterschiedliche Präsidenten wie Barack Obama und Donald Trump eine ganz ähnliche Politik geführt haben, nämlich eine Politik, die sich verstärkt auf den Pazifik, verstärkt auf die Konkurrenz zu China vorbereitet und dazu Ressourcen freimachen will in diesen Konflikten im Nahen Osten. Und das, glaube ich, ist eine Konstante, die auch die Regierung Biden prägen wird. Und davon gehen auch die meisten Regierungen in der Region aus. Sprich, sie müssen von den USA unabhängiger werden. Und deswegen sehen wir dieses neue Bündnis. Da verbünden sich ja auch die beiden stärksten Luftwaffen des Nahen Ostens. Das dürfen wir nicht vergessen. Israel und die VAE. Und die dritt- und viertstärkste, die sind auch im Lager. Also Jordanien und Saudi-Arabien. Und ich glaube, dass diese Staaten sich zunächst einmal darauf vorbereiten, dass der Konflikt mit Iran wieder eskalieren könnte. Und sie bereiten sich außerdem darauf vor, dass eine US-Administration ihren Zielen etwas kritischer gegenübersteht und dass sie vielleicht auch diplomatisch dagegenhalten müssen, wenn es dann darum geht, dass die Biden-Administration wiederum eine Annäherung an Teheran sucht.
Herr Küntop, was glauben Sie, wohin wird diese Lagerbildung auf der einen Seite Iran, Hisbollah, auf der anderen Golfaraber, Israel, unterstützt dann auch von den USA, wohin wird diese Lagerbildung am Ende führen? Zu mehr Abschreckung und Sicherheit im Nahen Osten oder letztendlich eher zu militärischen Konfrontationen?
Ich glaube, dass in dem Maße, wo auf so vielen Seiten die verschiedenen Konflikte nach wie vor schlicht als Nullsummenspiele begriffen werden, also sprich, wenn der andere etwas bekommt, bedeutet das, dass ich etwas verloren habe, solange werden wir weiter eher in Richtung Konfrontation gehen. Bloß diese grundsätzliche Denke muss sich ändern. Ich hätte die Hoffnung, dass die Biden-Regierung vielleicht so ein bisschen mithilft. Aber auch das ist vielleicht nicht mehr als ein frommer Wunsch. Obama hat damals zu seinem Abschied den Golfarabern gesagt, ihr müsst lernen, mit den Iranern in dieser Region nachbarschaftlich zu leben. Das fanden die unmöglich und einige sind deshalb schon zu seiner Schlusseinladung nach Camp David überhaupt nicht angereist aus Protest. Also da sieht man, wie schwierig es allein schon auf dieser Seite ist. Auf der iranischen Seite sicherlich ähnlich schwierig.
Aufbruch ins Ungewisse ordnet sich der Nahe Osten neu. Darum ging's heute im SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Carsten Kühntop. Er ist Nahostkorrespondent der ARD in Kairo. An Dr. Guido Steinberg, Islamwissenschaftler der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und an Professor Michael Wolfson, Historiker an der Bundeswehr-Universität in München. Am Mikrofon war Martin Durm.